NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Seitdem Israel eine neuerliche Großoffensive im Gazastreifen gestartet hat, hagelt es internationale Kritik. England, Frankreich und Kanada drohten mit Konsequenzen. Selbst der amerikanische Präsident reiste in den Nahen Osten, ohne Israel zu besuchen, und soll zudem massiv Druck ausgeübt haben, damit Israel eine Hungerkatastrophe im Gazastreifen abwendet. Bis zu den neuen Lieferungen dieser Woche konnten über 2 Monate lang keine Lebensmittel, Medikamente oder Zelte mehr in das Kriegsgebiet gebracht werden. Israel hatte Lieferungen unterbunden, nachdem es mehrfach beklagt hatte, dass die Hamas sich an diesen Lebensmitteln bereichere, anstatt sie den Menschen zu geben, die dringend auf sie warten. Zu der neuen Offensive gibt es ein gewisses Spektrum an Begründungen, die endgültige Zerschlagung der Hamas, die Befreiung der Geiseln aus der Gewalt der Terroristen. Israelische Medien kolportieren auch Pläne, dass die Armee ganz Gaza einnehmen und längerfristig kontrollieren solle. Ich habe gestern mit Volker Beck über Israel und Gaza gesprochen. Beck ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und ich habe ihn zunächst gefragt, ob der Mord vorgestern in Washington an 2 Mitarbeitern der israelischen Botschaft Folge von Aufstachelung gegen Israel auch in europäischen Staaten ist, wie der israelische Außenminister sagte.
Also das ist das Ergebnis des Antizionismus, der von vielen verharmlost wird als angeblich nicht per se antisemitisch. Dieser Typ war offensichtlich in einer Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Zionisten zu töten. Und das hängt natürlich zusammen mit einem Teil des Protestes, ich will nicht sagen mit allen, mit einem Teil des Protestes des sogenannten pro-palästinensischen Spektrums. Da gibt es nämlich einen Teil, da besteht eigentlich der Kern aus Israel-Hass und Israel-Vernichtungswillen. Und diese Leute radikalisieren sich sowohl in den USA wie in Europa. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Wir haben das ja vor einer Woche auch in Berlin erlebt. Da wurde ein Polizist von Demonstranten in die Demonstration gerissen und fast tot getrampelt. Kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wir dürfen bei diesen Phänomenen nicht wegschauen und wir dürfen auch nicht so tun, als ob diese Art von Demonstrationen und Slogans nur eine Meinungsäußerung wäre.
Jetzt lassen Sie uns mal nach Nahost schauen. Wie schätzen Sie denn die neuerliche Offensive Israels in Gaza ein?
Also das Problem ist bei all dem, was man dazu sagt, man weiß vieles nicht so genau. Deshalb unter diesem Vorbehalt würde ich sagen, es ist legitim und durchaus auch vernünftig, dass Israel den Druck auf die Hamas erhöht und versucht, sie tatsächlich militärisch zu entwaffnen und zu zwingen, die Geiseln rauszugeben. Es wäre nicht legitim, wovon ich nicht ausgehe, wenn dabei gleichzeitig versucht würde, die Bevölkerung auszuhungern oder die Menschen dauerhaft irgendwohin zu vertreiben. Es gibt Stimmen aus der israelischen Regierung, die eine Vertreibung fordern. Und so etwas ist natürlich völkerrechtlich und humanitär völlig illegitim. Das kann man nur verurteilen. Aber ich gehe davon aus, dass das Vorgehen der IDF damit auch nichts zu tun hat.
Ministerpräsident Netanyahu hat ja mehrfach seine Sympathie mit der Idee des amerikanischen Präsidenten geäußert, große Teile der Palästinenser zur Auswanderung aus Gaza zu bewegen und dort eine Art befreites Ferienressort zu etablieren. Wie ernst nehmen Sie das?
Also das ist einerseits völkerrechtlich nicht okay und andererseits ist es hochgradig illusorisch. Niemand will diese Leute haben, niemand wird sie nehmen, deshalb wird das einfach nicht stattfinden. Das ist einfach so ein Manöver von Trump, um mit einem Vorschlag, der einfach durch seine Absurdität zu Diskussionen führt, die Debatte zu bestimmen. Und natürlich ist es für Netanyahu angesichts seiner verrückten Koalition fast gar nicht möglich, dahinter zurückzugehen, als zu sagen, super Idee, was der amerikanische Präsident sagt, ist ja gar nicht meine, aber das unterstütze ich, das würden wir so machen.
In Gaza hat es ja in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mutige zivile Aufrufe gegen die Hamas gegeben, dass sie quasi das Volk ausliefere und endlich diesen Krieg ihrerseits beenden soll. Schafft der Krieg Spielräume für eine eventuelle Opposition gegen die Hamas?
Also das wissen wir am Ende nicht genau, aber es sieht alles danach aus, dass gerade Israel gesagt hat, wir geben nicht mehr Lebensmittellieferungen in einer Form rein, wo sich die Hamas diese aneignen kann und mit dem Verkauf ihre Kriegsmaschine weiterfinanziert, dass das tatsächlich zu einer Schwächung der Hamas-Organisation insgesamt in ihrer Akzeptanz im Gazastreifen geführt hat und dass Leute jetzt den Mut haben, doch in größerer Zahl sich dem entgegenzustellen. Die Hamas zu versuchen, trocken zu legen, scheint zumindest die Chance zu eröffnen in eine andere Entwicklung. Und ich würde sagen, das ist eigentlich auch die Chance, auf die der Westen und die zivilisierte Welt setzen sollte in diesem Konflikt, dass man diese Menschen bestärkt und ihnen Unterstützung zuspricht. Weil wenn die Hamas aufgeben muss im Gazastreifen, dann ist jeder Kriegsgrund für Israel entfallen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit für eine politische Lösung. Und der wird sich dann auch Netanyahu nicht entgegenstellen können, selbst wenn es seinen Koalitionspartnern nicht passt.
Also Sie sehen den Zusammenhang so, die Hamas konnte sich nicht mehr Lebensmittel illegal unter den Nagel reißen, konnte die nicht mehr schwarz verkaufen, hatte dadurch nicht mehr Geld, um ihre Leute zu bezahlen. Ist das der Zusammenhang?
Ja, das ist ein ganz offensichtlicher Zusammenhang, weil das ist eingetreten, nachdem man das unterbunden hat. Und man wusste ja, nachdem man so viel Lebensmittel da reingebracht hat, dass die grundsätzlich im Gazastreifen waren. Und die israelische Regierung, und da hat sie auch meine Unterstützung dafür, obwohl die UN-Organisationen alle aufheulen, hat versprochen, eine neue Versorgungsinfrastruktur für den Gazastreifen und seine Bevölkerung bereitzustellen über sogenannte Hubs, wo sie die Zulieferung kontrolliert und die Verteilung kontrolliert und damit verhindert, dass ein Teil der Lieferungen abgezweigt werden für die Terrororganisation.
Aus verschiedenen Richtungen, zum Beispiel der Schriftsteller Ofer Waldmann kürzlich im Deutschlandfunk, wird an die deutsch-israelische Gesellschaft und an Deutschland überhaupt die Forderung herangetragen, in Zeiten einer israelischen Regierung, die auch die Demokratie im Land per Justizreform angreife, eher die Zivilgesellschaft zu unterstützen und nicht die Regierung. Was sagen Sie denn zu dieser Forderung?
Wir unterstützen keine Regierung. Wir unterstützen die Freundschaft zwischen dem deutschen und israelischen Volk, unabhängig davon, wer in dem einen oder wer in dem anderen Land jeweils regiert. Aber die israelische Regierung ist wie die deutsche Regierung demokratisch gewählt und deshalb legitimer Vertreter des politischen Willens des israelischen Volkes. Und sie nimmt in dieser militärischen Auseinandersetzung, wo Gaza ja nur eine Front von sieben ist, die legitimen Selbstverteidigungsrechte Israels wahr. Und da, wo sie das tut, hat sie unsere Unterstützung. Da, wo sie an der demokratischen Säule des jüdischen und demokratischen Staates sägt, wie bei der Justizreform, habe ich das in der Vergangenheit kritisiert und werde das auch zukünftig tun, wenn es erforderlich ist. Weil was ich an Israel so faszinierend finde, dass es, obwohl es keinen Tag Frieden in den letzten 77 Jahren erlebt hat, trotzdem als Demokratie und Rechtsstaat Bestand hat. Nicht perfekt, aber doch in einer beeindruckenden Klarheit und mit einer Zivilgesellschaft, die auch gewillt ist, das auf den Straßen Israels gegen die Smotrichs und Ben-Gvirs und ihre Kampftruppen zu verteidigen. Das imponiert mir, weil ich mir nicht sicher wäre, ob es in Deutschland so viele Menschen geben würde, die tatsächlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen, wenn es drauf ankommt. Und das Woche für Woche.
Deutschland wird ja zunehmend Nibelungentreue gegenüber der israelischen Regierung vorgeworfen. Affirmative Symbolpolitik hieß es an einer Stelle. Ist es ein berechtigter Vorwurf, wenn man jetzt mal so die Zeit seit dem Massaker der Hamas anschaut?
Nein, das ist es nicht. Also Deutschland hat am Anfang unmittelbar nach dem Massaker relativ umfangreich die Rüstungsexportanträge aus Israel genehmigt, alles in einem Schwung. Und danach kam es unter der Ampelkoalition aufgrund des Einflusses der damaligen Außenministerin immer entsprechend zu Verzögerungen oder zu einem Stopp der Lieferung. Das fand ich sehr irritierend, weil, wie gesagt, man muss Netanyahu nicht lieben und man darf auch die rassistischen Äußerungen von Ben-Gvir und Smotrich verachten. Aber man muss sehen, dass Israel existenziell angegriffen ist und dass der Iran und seine Proxys, von denen eben die Hamas nur ein Proxy ist, auf ihrem Zettel haben, Israel zu vernichten. Und wenn Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson nicht eine leere Phrase sein soll, dann muss man es halten, wie es der neue Bundeskanzler versprochen hat, was Israel zu seiner Verteidigung braucht, das bekommt es auch. Und das muss gelten, unabhängig davon, wie man zu Einzelmaßnahmen der Regierung steht.
Im Netz hat kürzlich jemand zur Verteidigung Israels geschrieben, Deutschland sei im Zweiten Weltkrieg schließlich auch bombardiert worden, bis die NS-Regierung bedingungslos kapituliert habe. Würden Sie eine solche Analogie teilen?
Ach, Analogien haben immer etwas Schiefes, weil man Gleiches und Verschiedenes zugleich gleichsetzt. Aber was schon richtig ist, entweder die Hamas gibt auf und hisst die weiße Fahne und gibt die Waffen ab, oder man muss sie tatsächlich bis zum letzten Waffenlager erobern und entwaffnen. Und das war ja letztendlich hier in Berlin auch so. Also man hat halt einfach ein Führerhauptquartier nicht aufgegeben und um jede Straße absurderweise gekämpft. Auf beiden Seiten sind da Soldaten ums Leben gekommen, völlig ohne Sinn. Der Krieg war nicht zu gewinnen und der Krieg für die Hamas ist auch nicht zu gewinnen. Aber wo der große Unterschied ist, die Hamas weiß seit dem 8.10., dass sie diesen Krieg nicht gewinnen kann. Sie war erstaunt, dass Israel so losgeschlagen hat, aber dann war klar, wenn sie weiterkämpft, kämpft sie mit einer anderen Waffe weiter, weil jeder tote Palästinenser ist ein Pluspunkt auf dem moralischen Konto der Hamas, weil sie gewillt ist, die getöteten Zivilisten oder überhaupt alle Getöteten auf der palästinensischen Seite als argumentative Waffe zur Delegitimierung Israels einzusetzen. Und das ist ja diese Tragödie dieses Konfliktes, dass Israel zwar versucht, die zivilen Opfer gering zu halten, aber die Hamas genau versucht, ihnen das unmöglich zu machen und sie vor die Alternative zu stellen, entweder inakzeptable hohe Opferzahlen in Kauf zu nehmen oder eben letztendlich der Hamas dann doch das Feld in Gaza zu überlassen. Das ist ja auch das Ziel, warum die Geiseln genommen wurden. Man will sich eigentlich am Ende die Möglichkeit kaufen, die politische Macht im Gazastreifen zu behalten, um eines Tages sich wieder zu erholen und dann zum nächsten Schlag gegen Israel auszuholen, um Israel von der Landkarte zu putzen. Und deshalb kann auch Israel nicht einfach klein beigeben, wenn man einen Bodenkrieg angefangen hat, muss man ihn letztendlich auch zu Ende führen und wissen, dass diese Art von Auseinandersetzung sich nicht einfach in 1, 2, 3, 4 Jahren so genau wiederholen kann.
Herzlichen Dank, Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Herr Beck, Sie haben als Musik mit einem jüdischen Bezug New Day Will Rise vorgeschlagen, mit dem Yuval Raphael den 2. Platz für Israel beim Eurovision Song Contest gewann. Weshalb haben Sie sich gerade dieses Lied gewünscht?
Yuval ist eine Überlebende dieses Massakers vom Oktober 2023. Sie hat überlebt unter Leichen von ermordeten Israelis und sie hat die Kraft gefunden, auf die Bühne zu gehen und ihre Hoffnung mit diesem Lied zum Ausdruck zu bringen und das in einer begeisternden und einzigartigen persönlichen Stärke, weil sie musste gegen Pfeifkonzerte und versuchte Fahrbeutelanschläge ansingen und sie hat standgehalten. Und deshalb ist dieses Lied auch ein Symbol dafür, dass das Leben und die Freude am Leben stärker ist als der Hass und der Tod.
And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day. The only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone who cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. T'es l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu. mais que leur tend le cri, on se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée. La seule chanson que le piano peut jouer.
New Day will rise, ein neuer Tag wird anbrechen, der Schmerz wird vorbeigehen, alle weinen, weine nicht allein. Das war Yuval Raphael mit ihrem Lied, das beim Eurovision Song Contest die meisten Publikumspunkte einsammeln konnte. Die 24-jährige Israelin Yuval lebte auch 3 Jahre in der Schweiz und sang den Song auf Englisch, Französisch und Hebräisch. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Bundesrat hat sich klar zur deutsch-israelischen Freundschaft bekannt, zugleich aber eine friedliche Lösung des Gaza-Konflikts angemahnt. Es gehöre zur historischen Verantwortung Deutschlands, sich für die Existenz des Staates Israel einzusetzen und für dessen Sicherheit einzutreten, heißt es in der heute einstimmig beschlossenen Resolution. Mit Blick auf die aktuelle Lage bekräftigt der Bundesrat das israelische Recht auf Selbstverteidigung sowie die Forderung nach Freilassung der Geiseln. Dennoch müsse das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden. Besorgt äußerte sich der Bundesrat über den zunehmenden Antisemitismus und bekräftigte, dass der Schutz und die Sicherheit jüdischer Menschen in Deutschland zur Staatsräson gehörten. Anlass der Resolution ist der 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Vor dem Hintergrund der Shoah sei dies keine Selbstverständlichkeit gewesen. Die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus der Statistik hervor, die Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt am Mittwoch vorgelegt haben. Mit 48% wurden knapp die Hälfte der Fälle dem rechten Bereich zugeordnet und fast ein Drittel ausländischer Ideologie. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein nannte die Zahlen erschütternd. Nun gelte es, rechtliche Mittel konsequent zu nutzen und Lücken im Strafrecht zu schließen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zeigte sich ebenfalls besorgt. Der Staat müsse weiter konsequent gegen islamistische Ideologen vorgehen. Die AfD gefährde als politischer Arm des Rechtsextremismus die Republik. Mit ihrem Erfolg brächen zugleich auch die Dämme der Gewalt, so Schuster. Der Schutz jüdischen Lebens soll in die niedersächsische Landesverfassung aufgenommen werden. Dafür haben sich alle Fraktionen des Landtages ausgesprochen, auch die AfD. Im Gesetzentwurf heißt es, das Land werde das friedliche Zusammenleben der Menschen schützen und Antisemitismus entgegentreten. Außerdem fördere Niedersachsen das jüdische Leben und die jüdische Kultur. Die SPD-Abgeordnete Antonia Hilberg erklärte, angesichts der Zunahme antisemitischer Vorfälle sei der Antrag ein starkes Signal. Jüdische Studierende sehen sich an deutschen Hochschulen nach wie vor bedroht. Der Präsident der Jüdischen Studierendenunion, Ron Deke, sagte der Taz, die aktuellen Zustände dürften so nicht bleiben. Er wünsche sich klare Regelungen, damit Jüdinnen und Juden sich am Campus wieder sicher fühlen könnten. Deke stellte sich hinter eine Forderung des Antisemitismusbeauftragten des Bundes, Felix Klein, gegen Judenhass an Universitäten den Verfassungsschutz einzusetzen. Zugleich betonte er, dass in einer Demokratie Freiheitsrechte wichtig seien und dies abgewogen werden müsse. Papst Leo XIV. Hat der jüdischen Gemeinde in Rom eine enge Zusammenarbeit versprochen. In einer Botschaft an den Oberrabbiner Riccardo Di Segni habe er zugesichert, den Dialog mit dem jüdischen Volk fortzusetzen und zu stärken. Das Verhältnis zwischen der jüdisch-israelischen Seite und dem Vatikan galt seit dem Ausbruch des Gazakrieges als belastet. Jüdische Vertreter hatten dem verstorbenen Papst Franziskus vorgeworfen, Israel mitunter schärfer kritisiert zu haben als die palästinensischen Terrororganisationen, die gegen Israel Krieg führten. In seinem ersten Mittagsgebet hatte Leo XIV. Eine Feuerpause im Gazastreifen, humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung sowie die Freilassung aller Geiseln gefordert. Die neue Bundesfamilienministerin Karin Prien will ihren jüdischen Familienhintergrund in ihre politische Arbeit einbringen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, es sei ihr wichtig, jüdisches Leben sichtbar zu machen. Natürlich müsse man über Antisemitismus reden, aber man müsse sich mehr damit beschäftigen, wie sehr jüdische Kultur und jüdisches Denken unsere deutsche Identität geprägt hätten und immer noch prägten. Prien ist die erste Frau im Kabinett, deren Familie zu erheblichen Teilen von den Nationalsozialisten verfolgt und ausgelöscht wurde. Das verbinde sie mit vielen Jüdinnen und Juden. Sie selbst bezeichnet sich nicht als bekennend religiös. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin.
Wir befinden uns mitten in der Omer-Erzählung. Wie wir der Parascha der letzten Woche, nämlich Emor, entnehmen können, sind wir von der Tora aufgefordert, von Pessach an 7 mal 7 Tage zu zählen. Also 7 Wochen in 49 Tagen. Worauf ein geistiger Höhepunkt am 50. Tag folgt, nämlich Shavuot. In unserer dieswöchigen Parascha nun, Behar Bechukotai, hören wir von einer ganz ähnlichen Zählung. Diesmal jedoch von einer Jahreszählung. Nicht nur, dass wir in Anlehnung an den wöchentlichen Schabbat 6 Jahre zählen sollen, um dann im 7. ein Schmittah-Jahr zu veranstalten, nein, wir sollen auch 7 dieser Schmittot zählen, also ganze 49 Jahre, bis wir dann schließlich im 50. Jahr einen weiteren geistigen Höhepunkt erreichen dürfen, nämlich das Juwel. Die numerische Parallele zwischen Shavuot und dem Juwel drängt sich also unmittelbar auf. Doch was haben sie eigentlich inhaltlich gemeinsam, diese beiden heiligen Zeiten? Hier ein eintägiger Feiertag zum Andenken an die Gabe der Tora, dort aber ein ganzes Jahr der Sklavenentlassung und Rückerstattung sämtlicher Bodengüter. Es mag überraschend klingen, doch eine sehr wichtige Gemeinsamkeit dieser beiden Feierlichkeiten besteht in einer Symbolik von Kronen. Der Midrasch berichtet uns, dass bei der Gabe der Tora am Berg Sinai himmlische Dienstengel hinabstiegen und jedem Mitglied des Volkes Israel 2 Kronen auf den Kopf setzten, die ihren neuen Status als Diener und Kinder des Ewigen andeuteten. Im Juwel nun sind zwar weniger Engel im Spiel, doch die Kronen auf den Häuptern der Kinder Israels finden wir trotzdem. Wie der Midrasch Sifra erzählt, die befreiten Sklaven und die zurückzuerstattenden Felder wurden nicht unmittelbar in die Freiheit entlassen. Zunächst mussten die ehemaligen Sklaven fröhlich essen und trinken und dabei eine Krone auf dem Kopf tragen, bis Yom Kippur begann. Sowohl Shavuot als auch das Juwel haben als äußeres Kennzeichen also eine sinnbildliche Krönung gemein. Warum aber? Rabbi Akiva, dessen Schüler ja gerade in dieser Zeit des Sfirat HaOmer gestorben sind, nannte gerne das ganze jüdische Volk Bnei Melachim, also Königskinder oder Prinzen. Dies basiert auf dem Vers der Tora, der uns alle dazu aufruft, ein Mamlechet Kohanim, also ein priesterliches Königreich zu sein. Diese Kronen nun dürfen allerdings kein Zeichen des Hochmuts und der Überheblichkeit für ihre Träger sein, sondern Ausdruck des bescheidenen Versuchs einer Annäherung an den Ewigen. Gott, dessen mystisch-metaphorische Krone ja die größte aller vorstellbaren Kronen ist, hat den Menschen in Momenten besonderer geistiger und moralischer Annäherung, wie etwa zu Shavuot und dem Juwel, ermöglicht, an seiner Krone einen Anteil zu haben. Doch je höher etwas ist, desto tiefer kann es auch fallen. Daher ist mit diesen Kronen auch größte Vorsicht geboten. Denn die Kronen, die so gnädig vom Himmel gestiegen sind, können auch wieder zurückgenommen werden. Nur wenn die Menschheit sich aufrichtig darum bemüht, im Geiste Shavuots spirituell und im Geiste des Juwel ethisch zu wachsen, Sklaven zu befreien, heimatlosen Menschen Häuser zu bauen und sich durchs Studium und Gebet dem göttlichen Geheimnis anzunähern, dann ist sie auch würdig, an der Herrlichkeit des Ewigen auf so außergewöhnliche Weise teilzuhaben, wie es durch die engelhaften Kronen ausgedrückt wird. Mögen wir alle gemeinschaftlich wachsen, in guten Taten und guten Eigenschaften, in der Nächstenliebe, in der Gottesliebe und in allem Guten, das diese Welt für uns bereithält, und uns somit am Glanz der göttlichen Krone orientieren, deren schwache Strahlen auch uns in unserem Leben berühren und erheben können. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Ritzei. Übersetzt lautet der Text: Unser Gott und Gott unserer Väter habe Wohlgefallen an unserer Ruhe. Es singt Kantorin Rebecca Garfein.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.